Ja, hallo, wir begrüßen euch heute zum Info am 26. September.
94.
Das scheint es so, als könnten sich die Anhänger und Anhängerinnen der westlich universellen Werte und des westlichen Diktums von Freedom and Democracy endlich mal bestätigt fühlen. Nachdem der US-Imperialismus jeden demokratischen Aufbruch in seinem Hinterhof blutig erstickte, wie zum Beispiel über die Finanzierung der Kontrabanditen im antikommunistischen Kampf gegen das revolutionäre Nicaragua, erfolgte jetzt die US-Invasion gegen die offensichtlichen Diktatoren auf Haiti und für den demokratischen Präsidenten Aristide. Das ist schon eigenartig, wenn wir etwas in die Geschichte der Beziehung Haiti-USA hineintauchen. Der Diktatoren-Family der Duvaliers wurde vor 30 Jahren von den USA am besten zugetraut, Haiti den US-Interessen entsprechend repressiv zu regieren. Nach der US-Besetzung Haitis von 1915 bis 1934 war es die haitianische Armee, die unterstützt und ausgebildet von den USA gegen die haitianischen Massen eine zuverlässige Kraft zur Wahrung US-imperialistischer Interessen war. Haiti fungiert als verlängerte Werkbank für US-Firmen, vor allem aus der Leichtindustrie. 90% des ausländischen Kapitals in Haiti kommen aus den USA. Exxon, Texaco, Citibank sind nur einige Namen. Bis 1989 schien alles all right zu sein. Das Militär regierte im Sinne der USA in Haiti, wo die Lebenserwartung der 6,5 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen bei 54 Jahren liegt. Im Dezember 90 gelangte dann aber in freien Wahlen als Anwalt der Armen Aristide, der umfassende soziale Reformen in Haiti durchführte, an die Spitze des Landes. Und schon rotierten in den USA so einige offizielle Stellen, wie zum Beispiel die US-Entwicklungshilfeorganisation AID, die behauptete, die neue demokratische Regierung hätte Entscheidungen getroffen, die in hohem Maße für das wirtschaftliche Wachstum schädlich gewesen seien. Gemeint sind hiermit die sozialen Verbesserungen. Mit diesen Bestätigungen im Rücken putschte am 30.09.91 das Militär, der kurze Frühling der Demokratie, war beendet. Soweit, so schlecht. Zeitgleich mit der verstärkten Blockade gegen Kuba und der restriktiven Flüchtlingspolitik gegenüber Haiti und seit neuestem auch gegenüber Kuba, wurden in den USA Stimmen nach einer Militärinvasion gegen die Militärjunta laut. Am vergangenen Montag landeten dann auch US-amerikanische Truppen auf der Karibikinsel. Propagandistisch die Fahne von Freiheit und Demokratie in der Hand, wurde mal wieder auf bewährte Weise eine US-Invasion gerechtfertigt. Nichts Neues eigentlich. Die Libyen-Bombardierung, die Grenada- und Panama-Invasion, die Counterinsurgency-Kriege gegen Mittelamerika wurden nicht anders legitimiert. Doch im Falle Haiti scheint die USA wirklich den Demokraten Aristide gegen die Militärjunta auszuwechseln. So sieht's auf jeden Fall aus, doch was ist davon zu halten? Die Informationsstelle Lateinamerika beklagt beispielsweise, dass das Abkommen, das die USA mit den Militärmachthabern in Haiti geschlossen haben, offen lasse, ob und unter welchen Bedingungen der von 67% der Haitianer und Haitianerinnen gewählte Präsident Aristide in sein Amt zurückkehren könne. Andererseits aber würden Vertreter des haitianischen Militärs und der illegitimen Regierung von den USA wie veritable Staatsmänner hofiert. Bereits vor einem Jahr, genau am 15. Oktober 1993, so erinnert die Informationsstelle, hätte das Militärregime zurücktreten sollen und Aristide hätte 2 Wochen später wieder in sein Amt zurückkehren sollen. Seitdem wurden aber mehrere Anhänger und Anhängerinnen und Vertraute Aristides und andere Oppositionelle vom Militär ermordet. Selbst in Anwesenheit und unter Duldung der US-Militärs und der US-GIs gingen am vergangenen Dienstag haitianische Soldaten gegen die Zivilbevölkerung, gegen Anhänger, Anhängerinnen Aristides, vor allem aber gegen die Armutsbevölkerung in den Slums Haitis vor. Dass keine umgehende Entwaffnung der paramilitärischen Einheiten, des Militärs und der Polizei erfolgte, sowie eine umfassende Amnestie für die Putschisten und die Verantwortlichen von Menschenrechtsverletzungen von den USA ausgesprochen wurde, lässt das Bühnenbild von Freedom and Democracy Risse bekommen. Dahinter kommt eine Dramaturgie zum Vorschein, die über die vordergründige Inszenierung, hier Killergeneral, dort Priesterpräsident und über allem der edle Ritter USA, hinausgeht. Die USA lassen sich nun, da das Militär nochmals mordend und prügelnd durch die Straßen ziehen durfte, als Hausherr, der über Chaos oder Ordnung bestimmen kann, feiern. Aristide selbst scheinen die Zähne gezogen zu sein. So kritisiert er nicht einmal das Abkommen zwischen den USA und der haitianischen Junta, das in keinster Weise der UN-Resolution zu Haiti entspricht, sondern vor Halbherzigkeiten und Zugeständnissen an die Militärklique nur so strotzt. So ist es sehr wahrscheinlich, dass bei einer etwaigen Rückkehr Aristides nach Haiti ein von sozialen und revolutionären Idealen geläuterter Präsident sein Amtsgeschäft wieder aufnehmen wird. Ein investitionsfreundliches Klima wäre dann garantiert, ebenso die Eingliederung des Landes in die internationale Arbeitsteilung. Die USA hätten sich darüber hinaus auch eine militärische Dauerpräsenz in der Region gesichert. Die Armutsbevölkerung beobachtet jedoch die neue Entwicklung in Haiti distanziert. Die Freude über das Ende der Militärherrschaft ist natürlich groß, doch es gibt auch Befürchtungen, dass sich an den politischen Verhältnissen im Armenhaus Lateinamerikas nichts ändert. Die Militärspitze werde zwar ausgetauscht, die Strukturen aber blieben bestehen. So viele Stimmen aus den Slums Haitis, laut Frankfurter Rundschau vom 21.09.94. Auch die weitere Entwicklung in der Lavalas-Bewegung, der Demokratiebewegung Haitis, der auch Aristide entstammt, ist ungewiss. Die Bewegung entwickelte sich aus dem Kampf gegen das Terrorregime Duvaliers. Sie entstand aus Zusammenschlüssen basiskirchlicher Gruppen, bäuerlicher Organisationen, Gewerkschaften, studentischen Interessensvertretungen und Nachbarschaftsvereinigungen. Die Mobilisierung der Massen wurde stets als Mittel angesehen, um revolutionäre Veränderungen herbeizuführen und eine wahrhaft partizipative Demokratie durchzusetzen. Mit Hilfe von Demonstrationen, Streiks, Landnahmen und Ähnlichem haben die Basisorganisationen Forderungen vertreten, die von einer Landreform bis zur Autonomie der Universitäten reichen. Die Bewegung war allerdings schon immer ein recht wackeliges Bündnis zwischen demokratischem Kleinbürgertum und sozialrevolutionären Forderungen der für eine Landreform kämpfenden Bauern und Bäuerinnen. Die Bewegung war immer von direkter Repression und der US-amerikanischen Strategie der Vereinnahmung von Führungspersönlichkeiten bedroht. Von Einigkeit ist die Demokratiebewegung also weit entfernt. Die Volksbewegung unterstützt zwar nach wie vor Aristide, doch seine Verhandlungsführung wurde von den radikaleren Kräften kritisiert. Viele lehnten und lehnen auch eine militärische Intervention ab. Vor der US-Invasion habe es laut Lateinamerika-Nachrichten vom April 94 eine Radikalisierung in Teilen der Volksbewegung gegeben. Es wurde intensiv über neue Formen des Kampfes und des aktiven Widerstands diskutiert. Auf die eigene Kraft vertrauen war die Devise. Aristide dagegen verfolgte eine andere Politik. In der ILA, der Zeitschrift der Informationsstelle Lateinamerika vom März 94, schreibt ein haitianischer Oppositioneller folgendes:
Der Kreis der Berater und Diplomaten Aristides stammt, vor allem seit dem Putsch, fast gänzlich aus dem demokratischen Sektor der traditionellen Bourgeoisie. Mit der Zeit stützte sich Aristide sogar auf den konservativeren und sogenannten pragmatischeren Teil dieser Gruppe, da dieser die US-Optik besser verstehen und sich darauf einrichten könne. Statt die haitianischen Massen zur Verteidigung der jungen Revolution nach dem Putsch aufzurufen, suchte die traditionelle Bourgeoisie den Kompromiss mit den herrschenden Kreisen in Haiti und den USA. Der demokratische Sektor machte die revolutionären Ziele des Volkssektors als utopisch und unrealistisch lächerlich. Er behauptete, eine gewaltlose Lösung könne verhandelt werden unter Zuhilfenahme nordamerikanischer und europäischer Mächte. Selbst wenn die USA von den Befreiungstheologen Aristide geradezu wie besessen war, glaubte die Lavalas-Bourgeoisie, sie könne Aristide als den Staatsmann gegenüber den USA verkaufen, der Haiti für Investoren sicher machen könne.
Vielleicht ist diese Rechnung ja auch aufgegangen und die USA setzen auf einen Aristide, der sich an der langen Leine Washingtons bewegen darf. Auf diesem Hintergrund befürchtet auch der US-amerikanische Soziologe Noam Chomsky in einem Interview mit der Frankfurter Studentinnenzeitung Perspektiven, dass es für den Fall von Aristides Rückkehr keine Unterstützungsbasis mehr gäbe. Die Volksorganisationen, die noch die Position vertraten, die Zeit nach dem Putsch wäre reif für einen offenen Aufstand gegen die Militärs gewesen, müssen nun angesichts eines von den USA